Die Leute sagen oft, dass ich gut darin bin, Menschen zu beurteilen und andere zu lesen. Es ist eine Fähigkeit, die ich mir über die Jahre als reisender Verkäufer angeeignet habe, von Stadt zu fahren und Fremde aus allen Lebensbereichen zu treffen. Ich habe meinen fairen Anteil an seltsamen Begegnungen erlebt, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was in jener Nacht auf der Autobahn geschah. Es war spät, etwa Mitternacht, und ich war auf dem Heimweg von einer Geschäftsreise in einer kleinen Stadt, etwa 3 Stunden von meinem Zuhause entfernt. Die Straße war lang und leer. Sie zog sich durch die dunkle Nacht. Die Monotonie der Straße und das Summen der Reifen versetzten mich in eine Art Trance. Meine einzige Gesellschaft waren die gelegentlichen Scheinwerferlichter entgegenkommender Autos und das leise Murmeln des Radios, das irgendeinen alten Rocksongs spielte, dem ich kaum Beachtung schenkte. Die Nacht war ruhig, der Himmel klar, mit einem vollen Mond, der ein blasses Licht über die Landschaft warf. Ich war etwa auf halber Strecke nach Hause, als ich ihn sah. Eine Gestalt, die am Straßenrand stand, den Daumen ausgestreckt, in dieser universellen Geste der Verzweiflung. Er war ein junger Mann, wahrscheinlich Anfang 20, mit einem Rucksack über einer Schulter und einem müden Ausdruck im Gesicht. Seine Kleidung war schmutzig, sein Haar zerzaust und ein Schatten von Bartstoppeln bedeckte sein Gesicht. Aber am meisten fielen mir seine Augen auf. Dunkel, eingefallen, mit einem gequälten Blick, der mich zögern ließ, aber nur für einen Moment. Ich hatte es nicht eilig und die Straße war menschenleer. Etwas in mir, vielleicht Mitleid, vielleicht der Wunsch, die Monotonie der Fahrt zu durchbrechen, veranlasste mich anzuhalten. »Wohin geht's?«, fragte ich, als er an das Beifahrerfenster trat. »Irgendwohin, nur nicht hier«, antwortete er, seine Stimme flach und emotionslos. Ich hätte das als Warnung nehmen sollen, aber das tat ich nicht. Ich entriegelte die Tür und er stieg ein, warf seinen Rucksack auf den Boden zwischen seine Füße. »Danke«, murmelte er, ohne mich wirklich anzusehen. »Kein Problem«, sagte ich, versuchte ein Lächeln zu erzwingen. »Harte Nacht?« »Kann man so sagen.« Wir fuhren eine Weile schweigend. Das einzige Geräusch war das gleichmäßige Summen des Motors und das leise Knistern des Radios. Der Typ sagte nicht viel, starrte einfach aus dem Fenster. Seine Finger trommelten einen nervösen Rhythmus auf seinem Knie. Ich versuchte, Smalltalk zu machen, fragte ihn, woher er kam, wohin er wollte, aber seine Antworten waren kurz und vage. »Bin nur auf der Durchreise« oder »nirgendwohin Besonderes«. Etwas an ihm machte mich unruhig, aber ich konnte nicht genau sagen, was. Vielleicht war es die Art, wie er Blickkontakt vermied oder wie er bei jedem Geräusch zusammenzuckte, bei jedem Schlagloch. Oder vielleicht war es die Art, wie er immer wieder in den Seitenspiegel blickte, als ob er jemanden oder etwas erwartete, das uns folgte. Ich hatte schon früher Anhalter mitgenommen, meistens Studenten oder Wanderer, die eine Mitfahrgelegenheit zur nächsten Stadt suchten. Sie waren normalerweise gesprächig, dankbar für die Fahrt, bereit, ihre Geschichten zu erzählen. Aber dieser Typ war anders. Es lag eine Spannung in der Luft, eine Art stille Intensität, die mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Ich versuchte, das Gefühl abzuschütteln, sagte mir, ich sei nur paranoid. Es war spät, ich war müde und der Typ hatte wahrscheinlich einfach eine harte Nacht hinter sich. Aber das Unbehagen wollte nicht verschwinden. Es nagte an mir, wurde mit jeder Meile stärker. Und dann begann er zu sprechen. »Es ist lustig, wissen Sie«, sagte er, seine Stimme leise, fast ein Flüstern. »Wie sich die Dinge so schnell ändern können. Einen Moment ist alles in Ordnung, ganz normal. Und im nächsten ist alles anders, alles falsch.« Es war etwas in seinem Ton, das mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Ich warf ihm einen Blick zu, versuchte seinen Ausdruck zu lesen, aber er blickte aus dem Beifahrerfenster. »Ja«, sagte ich, nicht wissend, was ich sonst sagen sollte. »Das Leben kann unvorhersehbar sein.« Er ließ ein leises, humorloses Lachen hören. »Unvorhersehbar, das kann man so sagen.« Die Spannung im Auto war jetzt dicker. Ich konnte meinen Puls schneller schlagen fühlen, Meine Hände umklammerten das Lenkrad fester. Etwas stimmte nicht. Ganz und gar nicht. Aber ich konnte nicht herausfinden, was. Dann drehte er sich zu mir. Seine Augen fixierten meine. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es ist zu sterben? Die Frage traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Mein Verstand raste, versuchte zu verarbeiten, was er gerade gesagt hatte. Ich zwang mich zu einem Lachen, versuchte die Stimmung aufzulockern, aber meine Stimme zitterte, unsicher. Ich glaube, darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht, sagte ich, mein Mund trocken. Er antwortete nicht sofort, starrte mich weiterhin mit diesen dunklen, hohlen Augen an. Und dann sagte er, so leise, dass ich es kaum hörte. Ich habe. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich warf ihm einen Blick zu, versuchte, seine Stimmung einzuschätzen, herauszufinden, ob er mich auf den Arm nahm oder es ernst meinte. Aber sein Gesicht war unergründlich. Eine Maske der Ruhe. Ich habe oft darüber nachgedacht, fuhr er fort, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Darüber, wie es sich anfühlen würde, wie es wäre, einfach loszulassen. Die Luft im Auto wurde kälter, die Stille drückend. Ich konnte mein Herz in meiner Brust rasen fühlen, meine Handflächen wurden feucht vor Schweiß. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Alles, was ich wusste, war, dass ich ihn so schnell wie möglich aus meinem Auto haben wollte. Aber bevor ich etwas sagen konnte, sprach er weiter. Ich war mal wie Sie, sagte er, sein Ton nachdenklich, fast wehmütig. Normal. Glücklich. Hatte einen guten Job, eine Familie, alles, was ich mir je wünschen konnte. Er machte eine Pause und ich schluckte schwer. Meine Kehle fühlte sich trocken an. Und dann passierte etwas. Etwas, das alles verändert hat. Was ist passiert? Fragte ich vorsichtig, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Er lächelte, aber es war ein leeres, kaltes Lächeln, ohne jede Wärme. Ich bin gestorben. Die Worte hingen in der Luft, schwer mit Bedeutung. Mein Verstand raste, versuchte, einen Sinn aus dem zu machen, was er sagte, aber nichts ergab einen Sinn. Sprach er metaphorisch oder meinte er das wörtlich? Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, bevor er weitersprach. Es ging nicht schnell, sagte er. Seine Stimme wurde leiser, fast distanziert. Es war langsam, schmerzhaft. Ich konnte alles fühlen. Jeden Moment, jede Empfindung. Die Angst, den Schmerz, die Dunkelheit. Es war, als wäre ich in einem Albtraum gefangen, aus dem ich nicht aufwachen konnte. Ich warf ihm einen weiteren Blick zu und für einen kurzen Moment dachte ich, etwas in seinen Augen zu sehen. Einen Funken von Schmerz, von Angst. Aber es war genauso schnell wieder verschwunden, ersetzt durch diesen gleichen kalten, leeren Blick. Und dann war es vorbei, sagte er, seine Stimme jetzt emotionslos. Und ich war anders. Ich war nicht mehr derselbe Mensch. Irgendetwas in mir hatte sich verändert. Etwas Dunkles. Etwas Falsches. Mein Atem stockte in meiner Kehle. Mein Verstand raste. Dieser Typ, wer auch immer er war, war offensichtlich verstört. Aber da war etwas anderes. Etwas in der Art, wie er sprach. In der Art, wie er mich ansah, das mich glauben ließ, dass er die Wahrheit sagte. Und das machte mir Angst. Ich wollte das Auto anhalten, wollte rechts ranfahren und ihm sagen, er solle aussteigen. Aber ich konnte nicht. Meine Hände waren wie festgefroren am Lenkrad, mein Körper gelähmt vor Angst. Alles, was ich tun konnte, war weiterzufahren. Die Straße streckte sich vor uns aus. Wissen Sie, was das Schlimmste daran ist? Fragte er, seine Stimme kaum hörbar. Ich schüttelte den Kopf, traute mich nicht, etwas zu sagen. Das Schlimmste ist, dass man nie wirklich wegkommt. Man steckt für immer in diesem Moment fest, an diesem Ort. Egal wie weit man läuft, egal wie sehr man sich anstrengt, man kann ihm nicht entkommen. Ich schluckte schwer, mein Herz hämmerte in meiner Brust. Was? Was meinen Sie? Fragte ich. Meine Stimme zitternd. Er drehte sich zu mir, seine Augen fixierten meine und zum ersten Mal sah ich einen Funken von etwas in seinem Ausdruck. Verzweiflung, Angst, Wut. »Man kann ihm nicht entkommen«, sagte er. Seine Stimme wurde lauter. »Egal wie schnell sie fahren, egal wie weit sie gehen. Es ist immer da, wartet auf sie, beobachtet sie, bereit, sie zurückzuholen.« Die Spannung im Auto war unerträglich, die Luft dick vor Angst und Unsicherheit. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wusste nicht, wie ich aus dieser Situation herauskommen konnte. Alles, was ich wusste, war, dass ich jetzt sofort weg von ihm wollte. Bevor ich etwas sagen konnte, lehnte er sich näher zu mir, sein Atem heiß an meinem Nacken. »Wollen Sie wissen, wie es sich anfühlt?«, flüsterte er. Seine Stimme tropfte vor Bosheit. »Wollen Sie wissen, wie es ist, zu sterben?« Mein Atem stockte in meiner Kehle, mein Körper zitterte vor Angst. Ich konnte nicht sprechen, konnte mich nicht bewegen. Alles, was ich tun konnte, war dazusitzen, gefangen in Schrecken, während seine Hand sich ausstreckte, nur Zentimeter von meinem Arm entfernt. Und dann, ohne Vorwarnung, begann er zu lachen. Es war ein kaltes, leeres Lachen, ohne jede Freude oder Humor. Es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, ließ mich am ganzen Körper zittern. Ich wollte schreien, ihn aus dem Auto werfen, aber ich konnte nicht. Ich war gefangen, gefangen in diesem Albtraum, ohne einen Ausweg. Und dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, hörte das Lachen auf. Er lehnte sich zurück in seinen Sitz. Sein Gesichtsausdruck war ruhig, fast gelassen. »Keine Sorge«, sagte er, seine Stimme sanft, fast beruhigend. »Es ist noch nicht Ihre Zeit.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Alles, was ich wusste, war, dass ich so schnell wie möglich aus dieser Situation raus musste. Also tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich trat mit voller Wucht auf die Bremse. Das Auto kam mit einem kreischenden Geräusch zum Stillstand. Die Reifen rutschten über den Asphalt. Bevor er reagieren konnte, riss ich die Tür auf und sprang hinaus, rannte so schnell ich konnte in die Nacht hinein. Ich blickte nicht zurück, hielt nicht an. Mein Herz schlug wie verrückt, mein Atem kam stoßweise. Als ich endlich stehen blieb, fiel ich auf die Seite der Straße, mein Körper zitterte vor Angst. Und als ich zurückschaute, war er weg. Das Auto war leer. Aber seine Worte, sein Lachen, sie blieben bei mir. Sie verfolgten mich, selbst jetzt noch. Ich kann ihn immer noch hören, wie er flüstert, als wäre er direkt hinter mir. Es ist noch nicht vorbei. Noch nicht. Die Sommernächte waren perfekt für nächtliche Fahrten. Etwas, das ich immer geliebt hatte. Die kühle Luft strömte durch die offenen Fenster, das gleichmäßige Summen der Reifen und die Art, wie alles langsamer schien, verliehen dem Ganzen eine friedliche Atmosphäre. Meine Freundin Natalie war weniger begeistert, aber sie ließ es mir zuliebe geschehen. In dieser Nacht fuhren wir eine Schotterstraße entlang, die durch den dichten Wald in der Nähe des Bauernhauses ihrer Familie führte. Es war spät, fast Mitternacht, und die Straße war menschenleer. Wir hatten seit Meilen kein anderes Auto gesehen. Der Mond war eine blasse Sichel am Himmel, kaum sichtbar durch das dichte Blätterdach der Bäume, das sich über uns erstreckte. Das einzige Licht kam von den Scheinwerfern, die den Weg vor uns erhellten. »Warum bestehst du immer auf diesen gruseligen Nebenstraßen?«, fragte Natalie und durchbrach die Stille. Sie lehnte sich in ihrem Sitz zurück, die Arme vor der Brust verschränkt, ihr Gesichtsausdruck halb amüsiert, halb genervt. »Weil sie friedlich sind«, antwortete ich mit einem Grinsen, während ich sie ansah. »Und sie sind nicht gruselig. Sie sind einfach nur ruhig.« »Sie sind gruselig«, sagte sie, aber in ihrer Stimme schwang ein spielerischer Ton mit. »Wie etwas aus einem Horrorfilm.« Ich lachte, aber ich konnte nicht leugnen, dass der Ort eine gewisse Unheimlichkeit hatte. Die Bäume waren so dicht, die Dunkelheit so undurchdringlich, dass es sich anfühlte, als würden wir durch einen Tunnel fahren. Die Straße war schmal, gerade breit genug für ein Auto, und das Unterholz auf beiden Seiten schien uns zu umschließen, als wolle der Wald uns verschlingen. Während wir fuhren, wand sich die Straße, der Kies knirschte unter den Reifen. Die Scheinwerfer warfen lange Schatten, die in den Ecken meines Blickfeldes tanzten und flackerten. Ab und zu glaubte ich etwas zu sehen, nur einen Schatten, redete ich mir ein. Aber es reichte, um meinen Griff ums Lenkrad etwas fester werden zu lassen. Natalie rutschte in ihrem Sitz, griff nach dem Radio und drehte die Musik leiser. Sie hatte leise im Hintergrund gespielt, aber jetzt fühlte sie sich fehl am Platz an. Zu fröhlich für die drückende Dunkelheit um uns herum. »Lass uns einfach zur Hütte kommen«, sagte sie, ihre Stimme nun leiser, als wollte sie die Stille nicht stören. Ich nickte und konzentrierte mich auf die Straße vor uns. Wir waren etwa 20 Minuten vom Bauernhaus entfernt, einem gemütlichen kleinen Ort, den Natalies Familie seit Jahren besaß. Viele Wochenenden hatten wir dort verbracht. Wandern, angeln, einfach dem Alltag entfliehen. Aber der Weg dorthin war immer der schlimmste Teil. Lang, gewunden und vollkommen isoliert. Wir fuhren weiter in Stille. Das einzige Geräusch war das Rumpeln des Truckmotors und das Knirschen des Kieses unter den Reifen. Die Straße schien sich endlos zu erstrecken. Die Bäume wurden dichter, die Dunkelheit tiefer. Ich konnte die Spannung in der Luft spüren, ein leises Unbehagen, das sich wie eine schwere Decke über uns legte. Und dann, wie aus dem Nichts, erfassten die Scheinwerfer des Trucks etwas am Straßenrand. Es war ein Mann. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Baum oder ein großer Busch, aber als wir näher kamen, erkannte ich, dass es tatsächlich ein Mann war. Er stand vollkommen still am Rand der Straße, gerade außerhalb der Reichweite der Scheinwerfer. Er trug eine dunkle Jacke, die Kapuze tief über den Kopf gezogen und bewegte sich kein bisschen. Er war so regungslos, dass ich fast nicht glauben konnte, dass er real war. »Hast du das gesehen?«, flüsterte Natalie, ihre Stimme kaum hörbar. »Ja«, sagte ich. Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Ich habe ihn gesehen.« Ich bremste den Truck bis zum Kriechen ab. Meine Augen waren auf die Gestalt in der Dunkelheit fixiert. Als wir näher kamen, bewegte sich der Mann immer noch nicht. Er stand einfach nur da und starrte uns an. Sein Gesicht war im Schatten verborgen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Etwas an der Art, wie er dort stand, so still, so lautlos, ließ die Haare in meinem Nacken zu Berge stehen. Etwas war falsch an ihm. Etwas, das mich dazu bringen wollte, aufs Gas zu treten und so schnell wie möglich wegzukommen. Doch stattdessen tat ich etwas Dummes. Ich kurbelte das Fenster einen Spalt herunter. »Hey«, rief ich, meine Stimme zitterte. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« Einen Moment lang gab es keine Antwort. Der Mann stand einfach nur da, mit dem Rücken zu uns. Dann drehte er langsam den Kopf in unsere Richtung. Ich konnte seine Augen nicht sehen, aber ich konnte spüren, wie sie auf mir ruhten, kalt und leer. »Lass uns gehen«, sagte Natalie, ihre Stimme bebend. »Bitte, lass uns einfach gehen.« Ich zögerte noch einen Moment länger, etwas zwang mich zu bleiben, um herauszufinden, was dieser Mann wollte. Doch der Ausdruck auf Natalies Gesicht, die Angst in ihren Augen, riss mich aus meinen Gedanken. Ich nickte, kurbelte das Fenster wieder hoch und trat aufs Gas. Der Truck schoss nach vorne, die Scheinwerfer fegten an dem Mann vorbei, als wir die Straße entlang rasten. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel, halb erwartend, ihn in der Mitte der Straße stehen zu sehen und uns nachzuschauen. Aber er war verschwunden. Wir fuhren ein paar Minuten lang schweigend weiter. Die Spannung zwischen uns war fast greifbar. Meine Hände zitterten, mein Kopf war voller Fragen. Wer war dieser Mann? Was machte er mitten in der Nacht hier draußen? Im Nirgendwo? Und vor allem, wohin war er verschwunden? »Das gefällt mir nicht«, sagte Natalie und durchbrach die Stille. Ihre Stimme zitterte leicht. »Irgendetwas stimmt hier nicht. Dieser Typ, er fühlte sich nicht normal an.« »Ich weiß«, sagte ich und versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. Aber er ist jetzt weg. Wir sind fast am Bauernhaus. Es wird alles gut. Doch selbst während ich das sagte, glaubte ich es selbst nicht. Die Straße schien sich ewig hinzuziehen. Die Bäume drängten sich von allen Seiten auf uns ein. Die Dunkelheit war so allumfassend, dass es sich anfühlte, als wären wir die letzten beiden Menschen auf der Welt. Das einzige Licht kam von den Scheinwerfern des Trucks, die einen Weg durch die Nacht schnitten. Dann, gerade als ich anfing, mich ein wenig zu entspannen, erhaschte ich etwas im Augenwinkel. Eine Bewegung zwischen den Bäumen. »Hast du das gesehen?«, fragte ich. Meine Stimme war angespannt. »Was?«, fragte Natalie, ihre Augen weit vor Angst. »Ich weiß nicht«, gestand ich. Mein Herz schlug heftig. »Etwas in den Bäumen. Ich glaube, es war dieser Typ.« Natalies Hand krallte sich in die Armlehne. »Bist du sicher?« »Nein«, gab ich zu. »Aber wir werden nicht anhalten, um es herauszufinden.« Ich beschleunigte. Der Truck holperte über die unebene Straße. Die Bäume verschwammen in der Dunkelheit, die immer dichter und bedrückender wurde. Ich hielt meine Augen auf die Straße gerichtet, doch das Gefühl, verfolgt zu werden, ließ mich nicht los. Es war, als wäre der Mann irgendwo dort draußen, zwischen den Schatten, und beobachtete uns. Immer wieder glaubte ich, etwas zu sehen. Einen Schatten, eine Bewegung. Doch als ich genauer hinsah, war nichts da. Es war, als würde der Wald mit mir spielen, die Realität verzerren und mich Dinge sehen lassen, die nicht da waren. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass es nicht nur meine Fantasie war. »Hast du das gehört?«, fragte Natalie plötzlich. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich spitzte die Ohren, lauschte angestrengt. Zuerst war nichts zu hören, nur das Brummen des Motors und das Rauschen des Windes, der an den Fenstern vorbeizog. Doch dann hörte ich es. Ein leises Rascheln, wie etwas, das sich durch das Unterholz bewegte. Mein Griff um das Lenkrad wurde fester, mein Herz raste. Ich warf einen Blick auf Natalie und der Ausdruck in ihrem Gesicht sagte mir, dass sie es auch gehört hatte. »Halt nicht an«, flüsterte sie. »Fahr einfach weiter.« Ich nickte und drückte aufs Gas. Doch egal wie schnell wir fuhren, das Geräusch schien uns zu folgen. Immer lauter, immer näher. Und dann, aus dem Nichts, schoss etwas über die Straße. Ich riss das Lenkrad herum und verfehlte es nur knapp. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich in den Rückspiegel schaute, in der Erwartung, den Mann mitten auf der Straße stehen zu sehen. Doch da war nichts. Nur Dunkelheit. »Lass uns einfach zum Bauernhaus kommen«, sagte Natalie, ihre Stimme bebend. »Dort sind wir sicher.« Ich widersprach nicht. Ich hielt den Blick fest auf die Straße gerichtet und trieb den Truck über die schmale Straße. Das Bauernhaus war nicht mehr weit, nur noch ein paar Minuten und wir wären in Sicherheit. Doch die Angst nagte an mir. Ein kaltes, schweres Gewicht in meinem Bauch. Endlich erreichten wir die Einfahrt. Das Licht auf der Veranda des Bauernhauses war ein willkommener Anblick in der Dunkelheit. Ich parkte den Truck, doch keiner von uns bewegte sich. Wir saßen einfach nur da, der Motor lief noch, die Stille drückte auf uns ein. »Glaubst du, er ist noch da draußen?«, fragte Natalie, ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Ich weiß es nicht«, gab ich zu. »Aber wir werden es nicht herausfinden.« Wir eilten ins Haus und schlossen die Tür hinter uns ab. Das Haus war warm, gemütlich, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte, dass wir nicht allein waren. Die restliche Nacht verbrachten wir zusammengekauert auf der Couch, lauschten dem Heulen des Windes draußen. Jeder Knarren, jedes Rascheln ließ mein Herz schneller schlagen. Ich war überzeugt, dass der Mann aus dem Wald dort draußen war, uns beobachtete, wartete. Doch der Morgen kam, die Sonne ging auf und die Angst schwand langsam. Wir sahen den Mann nie wieder, aber die Erinnerung an diese Nacht blieb bei uns. Und selbst jetzt, wenn ich diese Straße entlangfahre, werfe ich immer wieder einen Blick in den Wald, halb erwartend, ihn dort stehen zu sehen, wie er mich beobachtet. Doch er ist nie da. Die Nacht war kalt, zu kalt für den frühen Herbst, der bisher ungewöhnlich mild gewesen war. Mein Atem beschlug die Windschutzscheibe, während ich die einsame Autobahn entlang fuhr. Die Heizung des Trucks lief auf Hochtouren, um die Kälte abzuwehren. Ich war seit Stunden unterwegs. Mein Ziel war eine abgelegene Hütte in den Bergen, ein Wochenendausflug mit ein paar Freunden. Die Straße war gewunden und zog sich wie ein dunkles Band durch den dichten Wald. Seit Meilen hatte ich kein anderes Auto mehr gesehen. Es gab eine gewisse Geborgenheit in dieser Isolation, das Gefühl, wirklich allein zu sein, fernab vom Lärm und der Hektik der Stadt. Doch je weiter sich die Straße wand, desto mehr wich dieses Gefühl der Geborgenheit einem wachsenden Unbehagen. Es war die Art von Straße, bei der die Dunkelheit von allen Seiten zu drücken schien und die Scheinwerfer hatten Mühe, den dichten Schleier der Nacht zu durchdringen. Und dann begann der Truck zu überhitzen. Zuerst war es nur ein Aufleuchten auf dem Armaturenbrett, die Temperaturanzeige kletterte in den roten Bereich. Ich runzelte die Stirn, meine Hände krampften sich um das Lenkrad, während ich nach unten schaute. Die Nadel stieg stetig an, ein kleines Warnzeichen, dass etwas nicht stimmte. »Großartig«, murmelte ich, während ich das Armaturenbrett betrachtete. Der Truck war alt, aber er hatte mir nie große Probleme bereitet. Ich dachte, es lag wahrscheinlich an der langen Fahrt, der Belastung durch die Bergstraßen und die Kälte. Doch als die Temperaturanzeige weiter anstieg, wusste ich, dass ich es nicht länger ignorieren konnte. Ich verlangsamte den Truck und suchte nach einer Möglichkeit anzuhalten. Die Straße war schmal, gesäumt von dichten Bäumen auf beiden Seiten. Schließlich fand ich eine kleine Ausweichstelle, gerade breit genug für den Truck, und zog an den Straßenrand. Der Motor zischte, Dampf quoll unter der Motorhaube hervor, als ich in die kalte Nachtluft trat. Der Wind schnitt durch meine Jacke und biss in meine Haut. Ich öffnete die Motorhaube und wurde von einer Hitzewelle empfangen. Der Motor glühte fast, das Metall schimmerte vor Hitze. Ich griff nach einem Lappen aus dem Truck und drehte vorsichtig den Kühlerdeckel auf, woraufhin eine Dampfwolke aufstieg, die wie eine geisterhafte Erscheinung in die Nacht emporstieg. Der Geruch von Kühlmittel war scharf in der Luft, ein unangenehmer Hinweis auf die Schwierigkeiten, in denen ich steckte. Ich wartete, bis der Motor abgekühlt war, während die Minuten in der Stille verstreichen. Der Wald um mich herum war unheimlich still. Das einzige Geräusch war das leise Rascheln der Blätter im Wind. Ich versuchte, das Gefühl der Unruhe abzuschütteln, das sich in meiner Brust festgesetzt hatte, aber es haftete an mir und nagte an meinen Gedanken. Nach einer gefühlten Ewigkeit schien es sicher, den Kühler aufzufüllen. Ich griff nach dem Kanister mit Kühlmittel, den ich auf der Ladefläche des Trucks aufbewahrte. Doch als ich das tat, bemerkte ich etwas. Eine Bewegung zwischen den Bäumen, ein kurzer Lichtblitz. Ich erstarrte, den Kanister in der Hand, und suchte mit den Augen die Baumgrenze ab. Doch da war nichts, nur Schatten und Dunkelheit. Die Bäume schwankten sanft im Wind. Ich schüttelte den Kopf und redete mir ein, dass es nur meine Fantasie war, die Isolation, die mir Streiche spielte. Doch während ich das Kühlmittel in den Kühler goss, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Ich beendete die Arbeit mit zitternden Händen, drehte den Deckel des Kühlers fest und klappte die Motorhaube zu. Halb erwartete ich, etwas in den Schatten lauern zu sehen. Doch da war nichts. Ich stieg zurück in den Truck, meine Atmung flach und schnell. Der Motor sprang mit einem Grollen an, aber das Geräusch beruhigte meine Nerven nicht. Die Temperaturanzeige war immer noch im roten Bereich, aber sie blieb stabil. Ich musste weiterfahren, aus diesem Straßenabschnitt heraus und zurück auf die Hauptstraße. Doch während ich die Straße entlang fuhr, ließ mich das Gefühl nicht los, dass mich etwas verfolgte. Ab und zu glaubte ich, eine Bewegung im Rückspiegel zu sehen. Ein Schatten, der zwischen den Bäumen hin und her huschte, zu schnell, um menschlich zu sein. Mein Herz schlug schneller. Das Adrenalin pumpte durch meine Adern, während ich aufs Gaspedal drückte. Der Truck nahm an Geschwindigkeit zu, doch die Temperaturanzeige begann wieder zu steigen. Der Motor kämpfte mit der kalten Nachtluft und den steilen Anstiegen der Bergstraße. Und dann sah ich ihn. Eine Gestalt stand mitten auf der Straße. Ich trat auf die Bremse. Der Truck kam mit quietschenden Reifen zum Stehen, nur wenige Zentimeter vor der Figur. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich den Mann anstarrte, der im Licht der Scheinwerfer stand. Er war groß, trug einen dunklen Mantel und sein Gesicht war von einer tief übergezogenen Kapuze verdeckt. Einen Moment lang starrten wir uns einfach nur an. Der Truck lief im Leerlauf mitten auf der Straße und mein Verstand raste, während ich versuchte zu begreifen, was ich da sah. Wer war er? Was machte er hier draußen, mitten im Nirgendwo, in einer so kalten Nacht? Dann machte er einen Schritt nach vorne. Seine Hand streckte sich in Richtung des Trucks aus. Instinktiv schrie alles in mir, ich solle das Gaspedal durchdrücken und so schnell wie möglich wegfahren. Doch stattdessen rollte ich das Fenster nur einen kleinen Spalt herunter, die kalte Luft strömte herein. »Brauchen Sie Hilfe?« rief ich, meine Stimme zitterte. Er antwortete nicht. Er stand nur da, die Hand immer noch ausgestreckt, als würde er auf etwas warten. Mein Verstand raste vor Möglichkeiten. War er verloren, verletzt oder war das vielleicht eine Falle? Die Gestalt machte einen weiteren Schritt nach vorne und ich konnte jetzt sein Gesicht sehen. Blass, eingefallen, seine Augen hohl und leblos. Irgendetwas stimmte nicht. »Es tut mir leid«, murmelte ich, während ich das Fenster wieder hochkurbelte und den Truck in den Gang schaltete. Doch bevor ich das Gaspedal drücken konnte, klatschte seine Hand gegen die Fensterscheibe. Sein Gesicht war jetzt nur Zentimeter vom Glas entfernt, seine Augen trafen meine und ein kalter Schrecken setzte sich in meinem Bauch fest. »Bitte«, krächzte er, seine Stimme kaum hörbar über das Dröhnen des Motors, »hilf mir«. Die flehende Stimme jagte mir einen Schauer über den Rücken. Sie klang schwach, verzweifelt, aber da war etwas anderes darin, etwas, das alle Alarmglocken in meinem Kopf schrillen ließ. Ich musste hier weg. Jetzt! Ich trat das Gaspedal durch, der Truck machte einen Satz nach vorne, aber der Mann rührte sich nicht. Seine Hände kratzten über die Fensterscheibe und hinterließen eine schmutzige Spur, als der Truck davonraste. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel, erwartete, ihn noch immer auf der Straße stehen zu sehen. Aber er war verschwunden. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, während ich die Straße entlang raste. Meine Augen wanderten ständig zwischen dem Spiegel und der Straße vor mir hin und her. Die Bäume verschwammen, die Scheinwerfer schnitten durch die Dunkelheit. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, ließ mich nicht los. Die Straße wand sich weiter. Der Truck kämpfte mit den steilen Anstiegen. Die Temperaturanzeige war wieder im roten Bereich. Der Motor machte ein schreckliches Rasseln, aber das war mir egal. Ich wollte nur so weit wie möglich von diesem Mann wegkommen. Dann sah ich ihn wieder. Er stand am Straßenrand, gerade außerhalb des Lichtkegels der Scheinwerfer. Ich riss das Lenkrad herum, verlor fast die Kontrolle über den Truck, als ich an ihm vorbeifuhr. Als ich in den Rückspiegel blickte, war er nicht mehr da. Ich trat auf die Bremse, der Truck rutschte mitten auf der Straße zum Stehen. Mein Herz raste, mein Atem kam stoßweise. Ich hatte das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Es gab keine Möglichkeit, dass er so schnell dort hätte sein können. Es ergab keinen Sinn. Doch als ich zurückblickte, stand er auf der Straße, direkt hinter dem Truck. Die Panik durchflutete mich und ich trat wieder aufs Gas. Der Truck sprang vorwärts. Das Röhren des Motors erfüllte die Nacht. Dieses Mal sah ich nicht zurück. Ich konnte nicht. Die Bäume flogen vorbei. Die Straße wurde zu einem verschwommenen Band, während ich versuchte, so viel Abstand wie möglich zwischen mich und diesen Mann zu bringen. Ich fuhr, was sich wie Stunden anfühlte. Der Truck ächzte unter der Belastung. Die Temperaturanzeige war am Anschlag. Der Motor kurz vor dem Überhitzen. Aber ich konnte nicht anhalten. Nicht, bis ich sicher war, dass ich weit weg von diesem Mann war. Endlich sah ich die Lichter einer kleinen Stadt vor mir. Ein willkommener Anblick in der Dunkelheit. Ich fuhr an die erste Tankstelle, die ich sah, und brachte den Truck zum Stillstand. Der Motor stotterte, als ich ihn abschaltete. Ich saß einen Moment lang einfach da, meine Hände krampften sich um das Lenkrad, mein Herz hämmerte immer noch in meiner Brust. Ich wusste nicht, was gerade passiert war, aber ich wusste eines: Ich würde diese Straße nie wieder fahren. Zumindest nicht nachts. Als ich aus dem Truck stieg, warf ich einen Blick zurück auf die Straße. Die Bäume ragten über den Asphalt, ihre Äste schwankten im Wind. Für einen Moment glaubte ich, etwas zu sehen. Eine Gestalt am Rand der Bäume, die mich beobachtete. Doch als ich blinzelte, war sie verschwunden. Ich habe nie herausgefunden, wer oder was dieser Mann war, aber eines wusste ich sicher. Ich würde nicht zurückgehen, um es herauszufinden. Ich bin jemand, der Frieden in nächtlichen Fahrten findet. Die Dunkelheit, die leeren Straßen und die Stille der schlafenden Welt haben eine beruhigende Wirkung auf mich. Es ist, als ob die Welt nur für mich pausiert, mir Raum gibt, um nachzudenken, zu reflektieren und die Einsamkeit zu genießen. Diese Nacht begann wie jede andere. Ich fuhr von einem Freund nach Hause. Eine etwa 30-minütige Fahrt durch abgelegene Straßen und bewaldete Gebiete. Es war die Art von Fahrt, die friedlich ist, bei der man die Fenster herunterkurbeln und die kühle Nachtluft hereinlassen kann, begleitet nur vom Summen des Motors und dem Zirpen der Grillen. Aber in dieser Nacht war etwas anders. Etwas fühlte sich falsch an. Die Straße war ungewöhnlich ruhig, selbst für diese Uhrzeit. Keine Scheinwerfer in meinem Rückspiegel, keine Autos, die mir entgegenkamen. Nur ich, die Straße und die Bäume an den Seiten, deren Zweige wie skelettartige Finger in die Luft ragten. Der Himmel war klar. Ein schmaler Mondschein warf ein blasses Licht über alles, aber es reichte kaum, um die Schatten zu vertreiben. Als ich tiefer in den Wald fuhr, schienen die Bäume sich zu schließen. Ihre dunklen Silhouetten drängten sich gegen die Straßenseiten. Ich spürte, wie sich die Haare in meinem Nacken aufstellten. Ein instinktives Warnsignal, dass etwas nicht stimmte. Ich schüttelte es ab, schob es auf meine Nerven oder vielleicht einfach auf die unheimliche Stille der Nacht. Doch dann hörte ich es. Zuerst dachte ich, es sei meine Fantasie. Nur der Wind, der durch die Blätter rauschte oder vielleicht das Knarren eines alten Astes. Aber dann kam es wieder, diesmal klarer. Ein Schrei, hoch und verzweifelt, der die Stille wie ein Messer durchschnitt. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich verlangsamte instinktiv das Tempo, um besser zu hören. Der Schrei kam wieder, eine Frauenstimme, voller Angst und Schmerz. Er kam aus dem Wald, nur ein Stück hinter den Bäumen. Ich fuhr rechts ran, mein Kopf raste. Sollte ich nachsehen, die Polizei rufen? Jeder Instinkt in mir sagte, ich solle abhauen. Aber ein anderer Teil von mir, ein stärkerer, vielleicht törichterer Teil, fühlte sich gezwungen zu helfen. Was, wenn jemand in Gefahr war? Was, wenn sie Hilfe brauchte? Ich nahm mein Telefon und meine Taschenlampe und stieg aus dem Auto in die kühle Nachtluft. Der Wald war dunkel, die Bäume warfen lange Schatten über den Boden. Ich konnte den Schrei immer noch hören, leise, aber unverkennbar, irgendwo tief im Wald. Ich zögerte am Rand der Straße. Mein Puls dröhnte in meinen Ohren. Alles in mir schrie, ich solle zurück ins Auto steigen, wegfahren und so tun, als hätte ich nichts gehört. Aber ich konnte nicht einfach gehen, ohne zu wissen, was dort draußen passierte. Gegen mein besseres Wissen trat ich in die Bäume. Je tiefer ich in den Wald ging, desto lauter wurde der Schrei. Ich versuchte, dem Geräusch zu folgen. Meine Taschenlampe erhellte die Dunkelheit vor mir. Doch der Strahl schien schwach gegen die tintenschwarze Dunkelheit, die mich umgab. Die Bäume standen dicht beieinander, ihre Äste streiften mich wie kalte Finger. Der Boden war uneben, bedeckt mit fallenden Blättern und Ästen, die unter meinen Füßen knackten. Je weiter ich ging, desto mehr zweifelte ich an meiner Entscheidung. Ich war kein Held, nur ein gewöhnlicher Typ, der nächtliche Fahrten und ruhige Momente liebte. Was tat ich hier? Mitten in der Nacht im Wald. Aber der Schrei zog mich weiter, trieb mich tiefer in den Wald. Und dann hörte er plötzlich auf. Die Stille war ohrenbetäubend, die plötzliche Abwesenheit von Geräuschen erschreckender als der Schrei selbst. Ich stand da, wie erstarrt. Mein Herz raste, während ich die Bäume mit der Taschenlampe absuchte. Aber da war nichts. nur die Dunkelheit und die bedrückende Stille des Waldes. Eine Welle der Angst überkam mich, kalt und lähmend. Was, wenn das eine Falle war? Was, wenn mich jemand in den Wald locken wollte, um etwas Unheilvolles zu tun? Mein Kopf war voller Möglichkeiten, jede schrecklicher als die andere. Und dann hörte ich es wieder. Ein weiches, fast unhörbares Geräusch, wie ein Flüstern, das vom Wind getragen wurde. Ich strengte meine Ohren an, drehte mich langsam auf der Stelle. Und dann hörte ich es klar. Es war hinter mir. Ich wirbelte herum, der Strahl der Taschenlampe zerschnitt die Dunkelheit. Aber da war nichts. Nur Bäume und Schatten. Aber das Flüstern ging weiter, jetzt näher, wie ein kalter Atem, der mein Ohr streifte. Hilf mir! Die Stimme war weich, flehend, und ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Es war dieselbe Stimme, die geschrien hatte. Aber jetzt klang sie anders, weniger verzweifelt, mehr eindringlich, als ob sie mich näher ziehen wollte. Die normale Ruhe meiner nächtlichen Fahrt war vollständig verschwunden, ersetzt durch ein überwältigendes Gefühl des Schreckens. Ich war nicht mehr in Kontrolle, genoss nicht mehr die Einsamkeit. Jetzt war ich in einem Albtraum gefangen, einer dunklen und verdrehten Version des Friedens, den ich gesucht hatte. Ich begann zurückzuweichen, mein Instinkt schrie, ich solle wegrennen, aus dem Wald raus, bevor es zu spät war. Aber die Stimme folgte mir, wurde lauter, dringlicher. Hilf mir! Ich konnte sie nicht sehen, aber ich konnte ihre Nähe spüren, bedrohlich und nah. Der Strahl meiner Taschenlampe flackerte und für einen kurzen Moment dachte ich, ich sah eine schattenhafte Gestalt am Rand des Lichts. Doch als ich fokussierte, war sie verschwunden. Die Stimme nahm einen schärferen, bedrohlicheren Ton an. Hilf mir, oder du wirst es bereuen. Ich drehte mich um und rannte, stolperte über Wurzeln und Äste, verzweifelt, mein Auto zu erreichen. Aber die Stimme ließ nicht nach, zischte in mein Ohr, jedes Wort triefend vor Bosheit. Ich brach durch die Bäume, die Straße lag direkt vor mir, mein Auto stand dort, wo ich es gelassen hatte. Aber die Stimme war direkt hinter mir, so nah, dass ich den Atem auf meiner Haut spürte, eisig und scharf. Ich schaffte es gerade noch, die Tür zu entriegeln und mich hineinzuwerfen, die Tür hinter mir zuzuschlagen. Mein Herz pochte, mein Atem kam stoßweise. Ich drehte den Schlüssel im Zündschloss, betete, dass der Motor anspringen würde. Für einen Moment passierte nichts. Das Auto war tot. Und dann, aus dem Augenwinkel, sah ich sie. Eine Gestalt am Waldrand, gerade außerhalb des Lichtkegels der Scheinwerfer. Es war eine Frau. Oder etwas, das wie eine Frau aussah. Ihr Gesicht war im Schatten verborgen, aber ich konnte ihre Augen fühlen, wie sie mich voller Wut und Hass anstarrten. Dann begann sie, sich zu bewegen, gleitend, mit unnatürlicher Geschwindigkeit, direkt auf das Auto zu. Der Motor sprang an und ich trat aufs Gas. Die Reifen quietschten, als ich auf die Straße schoss. Die Gestalt verschwand aus meinem Blickfeld, verschluckt von der Dunkelheit. Aber die Stimme blieb in meinem Kopf, hallte wieder: Hilf mir, oder du wirst es bereuen. Das passierte, als ich 18 war und von meiner Heimatstadt zu meiner neuen Universität fuhr. Ich hatte all meine Sachen in den Kofferraum und auf die Rückbank meines billigen SUVs gestopft. Es war nicht nur mein erster langer Roadtrip allein, sondern auch das erste Mal, dass ich für längere Zeit von meiner Familie getrennt sein würde. Meine Nerven waren verständlicherweise angespannt. Laut den Wegbeschreibungen sollte die Strecke insgesamt 600 Meilen betragen, was ich auf 2 Tage aufteilte. Ich folgte der Route, die mir die Karten-App vorgab, und laut Schätzung würde ich um 23 Uhr im Hotel ankommen. Mit möglichen Staus, Tankstops und Essenspausen wusste ich jedoch, dass es wahrscheinlich viel später werden würde. Um 19 Uhr war die Sonne vollständig untergegangen und die meisten Autos waren verschwunden. Hin und wieder fuhr ein Auto vorbei und ich sah, wie seine Scheinwerfer langsam vor mir verblassten. Aber die meiste Zeit war ich allein auf der Straße. Das machte mich tatsächlich ziemlich müde und gelangweilt. Gegen 22 Uhr beschloss ich, an der nächsten Tankstelle zu halten, bevor ich das letzte Stück der Fahrt bewältigen würde. Etwa 10 Minuten später verließ ich die Straße und fuhr zu einer Tankstelle. Da ich so weit draußen war, gab es hier keine Stadt oder irgendetwas in der Nähe. Es war buchstäblich nur eine Tankstelle mit ein paar Zapfsäulen und einem kleinen Kiosk. Ich sah weder Autos auf der Straße noch auf dem Parkplatz und nicht einmal Lichter von nahegelegenen Häusern oder Gebäuden in der Ferne. Ich fuhr direkt zu einer Zapfsäule und stieg aus, um den Tank aufzufüllen. Als ich mich umsah, erschreckte mich beinahe ein Mann, der auf mich zukam. Im Vergleich zu mir war er viel älter, wahrscheinlich in seinen 50ern, wenn ich raten müsste. Und er sah ehrlich gesagt obdachlos aus. Aber unabhängig davon hatte ich nicht erwartet, hier draußen angesprochen zu werden, und sein kurzes Lächeln machte mich nicht gerade entspannter. »Brauchen Sie etwas?«, fragte ich, in der Hoffnung, dass er nicht näher kommen würde. Der Mann blieb ein paar Meter von meinem Auto entfernt stehen und schaute sich fast vorsichtig um, bevor er antwortete, »Nehmen Sie die Ausfahrt zurück auf die Autobahn.« Ich sah ihn verwirrt an, unsicher, ob ich ihn richtig verstand. Er zeigte hinter mich auf die Ausfahrt, von der ich gekommen war, und wiederholte, »Nehmen Sie die Ausfahrt zurück auf die Autobahn.« Nach einem Moment sagte ich, »Okay«, und der Mann ging weg, aber ich war immer noch ziemlich verwirrt. Die Ausfahrt, von der ich gekommen war und die er meinte, war eine Einbahnstraße. Nach seiner Logik sollte ich also auf der falschen Straßenseite fahren und eine Kehrtwende zurück auf die Autobahn machen. Das ergab einfach keinen Sinn. Ich sah zur Auffahrt, die ich offensichtlich nehmen sollte, und da gab es keine Anzeichen von Baustellen oder irgendetwas, das sie blockierte. Es sah einfach wie eine leere Rampe zurück auf die Autobahn aus. Als ich die Zapfpistole zurücksteckte und in mein Auto stieg, warf ich einen Blick zu dem Mann, der jetzt nur noch an der Seite des Kiosks saß. Je mehr ich darüber nachdachte, desto verrückter schien dieser Mann. Einfach hier draußen sitzen und solchen Unsinn reden. Ich dachte, vielleicht war das eine Art Falle oder so, also folgte ich meinem Instinkt und fuhr aus dem Parkplatz in Richtung der Auffahrt zur Autobahn. Als ich auf die Auffahrt fuhr, bemerkte ich, dass fast alle Straßenlaternen aus waren. Ich wurde langsamer, weil ich dachte, es könnte eine Baustelle sein. Ich hielt meine Augen direkt auf die Straße vor mir gerichtet, um auf alles vorbereitet zu sein. Aber während ich durch die unbeleuchtete Straße fuhr, sah ich nur einen kurzen Umriss einer Gestalt zu meiner Linken, bevor plötzlich ein Pickup-Truck aus dem Nichts kam und direkt vor meinem Auto stoppte. Alle Türen öffneten sich und 4 Männer sprangen aus dem Truck und rannten auf mein Auto zu. Sie hielten alle möglichen Waffen, Metallstäbe, Macheten, Messer und nichts bedeckte ihre Gesichter. Sie hatten nur diesen ausdruckslosen Blick, als ob sie nichts bei dem fühlten, was sie taten. Ich begann schnell rückwärts zu fahren, als sie nur wenige Meter von meinen Fenstern entfernt waren. Als ich weit genug zurück war, sah ich plötzlich die Umrisse von Dutzenden von Menschen, die aus den Schatten am Straßenrand kamen. Einige versuchten sogar, mein Auto zu verfolgen, während ich panisch, so schnell wie möglich, rückwärts fuhr. Ich drehte mich um und raste davon. Ich rief den Notruf, sobald ich mich sicher fühlte, aber aus irgendeinem Grund bekam ich nie einen Rückruf, keine Aktualisierung dazu. Es war fast, als hätten sie gar nicht erst nachgesehen. Ironischerweise war es jedoch der gruselige alte Mann an der Tankstelle, der versucht hatte, mich davor zu bewahren, in diesen Schlamassel zu geraten. Zumindest nahm ich an, dass er das tat. Wie dem auch sei, ich hatte unglaubliches Glück, mit meinem Leben davonzukommen, da ich keine Ahnung hatte, was das war oder was sie alle vorhatten. Es war ein typischer Freitagabend nach meinen College-Vorlesungen und ich verbrachte die Nacht damit, für DoorDash zu arbeiten. Das war meine regelmäßige Routine, an den Wochenenden Essen auszuliefern, um meine Lebenshaltungskosten auf dem Campus zu decken. Der Abend begann gut, Ich erledigte viele Bestellungen und verdiente eine ordentliche Summe. Doch nach dem großen Abendessen-Ansturm kam es zu einem Stillstand. Es erschienen nur noch wenige Bestellungen und die, die es gab, waren kaum lukrativ. Im Grunde reine Zeitverschwendung. Nach etwa einer Stunde ziellosen Herumfahrens kam dann eine Bestellung rein, die nicht allzu schlecht war. Sie war 8 Meilen entfernt, aber die Bezahlung war es wert. Es war nichts Absurdes, aber genug, um keine Abzocke zu sein, wie viele andere. Ich nahm die Bestellung an, ging ins Restaurant, holte die Tüte ab, sprang zurück ins Auto und machte mich auf den Weg. Laut Karte würde es 30 Minuten dauern, die längste Strecke, die ich bis dahin für eine Bestellung gefahren bin. Die meisten Häuser lagen in der Nähe des Campus, denn weiter als 15 bis 20 Minuten entfernt gab es fast nur noch weite Felder voller Gras. Als ich die 20-Minuten-Marke erreichte, war es genau das. Nur wenige Häuser, die weit draußen inmitten von Feldern standen. Und sonst nichts. Die restlichen 10 Minuten führten mich über eine leere Straße entlang dieser Farm. Schließlich kam ich bei dem Haus an. Ein unbefestigter Weg führte von der Straße durch ein großes Feld zu einem kleinen Haus im hinteren Bereich. Durch das Feld zu fahren, fühlte sich sehr unheimlich an, obwohl ich normalerweise nicht nervös werde, ohne einen Grund dafür zu haben. Aber das hier fühlte sich anders an. Je weiter ich mich von der Straße entfernte, desto mehr war das einzige Geräusch das leise Rumpeln meines Autos auf dem Schotter. Ich parkte vor dem Haus, nahm die Tüte und ließ den Motor an. Als ich ausstieg, war die Nacht still und das Haus war dunkel. Nur das Licht auf der Veranda erhellte die Außenanlage. Ich ging durch das ungepflegte Gras und zur Veranda hinauf, wo ich an die Tür klopfte. Während ich wartete, schaute ich zurück zu meinem Auto, das im Dunkeln stand, mit dem pechschwarzen Feld dahinter. Ein Moment verging, dann klopfte ich erneut, aber es gab keine Antwort, nicht einmal ein Geräusch von innen. Es dauerte nicht lange, bis mir die Merkwürdigkeit der Situation auffiel. Keine Lichter in den Fenstern und die Tatsache, wie verfallen das Haus aus der Nähe aussah. Das Einzige, was mich glauben ließ, dass es nicht verlassen war, war die Bestellung für diese Adresse und das eingeschaltete Licht auf der Veranda. Ich betrachtete das Licht und fragte mich, warum das einzige Licht war. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund fiel mir die obere Hälfte des Gehäuses auf, die eine billige Solarzelle hatte. Es war einfach ein automatisches Licht, das sich tagsüber auflädt und abends einschaltet. Niemand musste hier sein, um es anzumachen. Gerade als ich all das zusammenfügte, hörte ich hinter mir ein Rumpeln. Ich drehte mich um und sah ein Auto, das den unbefestigten Weg entlang fuhr und direkt hinter meinem Auto hielt. Ich stand da und starrte in die Scheinwerfer, bis ein Mann ausstieg. Von der Veranda aus rief ich ihm zu und fragte, ob es seine Bestellung sei, aber er antwortete nicht. Er blieb einfach neben seinem Auto stehen und bewegte sich nicht, sagte nichts. Ich spürte, wie mein Adrenalin stieg, als ich anfing zu begreifen, wie schrecklich die Situation wahrscheinlich war. Die Stille der Nacht erinnerte mich nur daran, dass hier niemand war, der helfen konnte. Ich war mitten in einem Feld zwischen einem verlassenen Haus und einem Fremden, gefangen. Instinktiv ließ ich die Tüte fallen und rannte von der Veranda weg, hinter das Haus und direkt in das Grasfeld. Ich schaute zurück und sah, wie der Mann mir folgte. Panisch rannte ich weiter und je weiter ich kam, desto dichter und höher wurde das Gras, bis es die Sicht in alle Richtungen verdeckte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass der Mann keine Chance hatte, mir zu folgen. Ich verlangsamte mein Tempo, holte Atem und bewegte mich vorsichtig durch die Felder, um leise zu sein, falls der Mann mich immer noch suchte. Schließlich gelangte ich in den Garten eines anderen Hauses und von dort aus erreichte ich eine Straße, wo ich genug Empfang hatte, um Hilfe zu rufen. Die Polizei holte mich ab und ging, um nach meinem Auto zu sehen. Aber natürlich war der Mann inzwischen verschwunden. Ich war überrascht, weil weder mein Auto geplündert worden war, noch die Tüte mit dem Essen von der Veranda des verlassenen Hauses verschwunden war. Aber das konnte nur bedeuten, dass der Mann andere Absichten hatte. Wahrscheinlich weitaus schlimmere, als mich nur auszurauben.
Thank you.
Das passierte während einer Rückfahrt von einem Roadtrip, den ich unternahm, nachdem ich die Feiertage mit meiner Familie verbracht hatte. Normalerweise fahre ich nicht mehr als ein paar Stunden, da ich viel lieber fliege. Aber in diesem Jahr waren die Flugtickets zu meinem Ziel aus irgendeinem Grund deutlich teurer. Ein Hin- und Rückflug, der nur ein paar Staaten entfernt war, hätte mich über $1,000 gekostet. Ich hatte alles so geplant, dass ich ein paar Tage vor meinem ersten Arbeitstag nach den Feiertagen wieder zu Hause sein würde. Aber ein Schneesturm zog genau an dem Tag auf, an dem ich losfahren wollte. Also musste ich 2 weitere Tage bleiben, bevor ich endlich die Fahrt beginnen konnte. Die Straßen waren leer, da der Feiertagsansturm vorbei war, und die Strecke führte größtenteils weit abseits der großen Städte. Das Schwierigste war immer, wach zu bleiben und gegen die Langeweile anzukämpfen. Die ersten 8 Stunden verliefen ohne Probleme. Sicher, ich war müde, aber der Schnee auf der Straße hielt mich wach und aufmerksam. Es war etwa 22 Uhr und ich hatte ein Hotel in einer kleinen Stadt gebucht, die noch 2 Stunden entfernt lag. Während ich fuhr, tauchte plötzlich ein kleines Licht in meinem Rückspiegel auf. Es waren die Scheinwerfer eines Autos hinter mir. Tatsächlich das erste Fahrzeug, das ich seit über einer Stunde auf der Straße gesehen hatte. Die Lichter wurden schnell größer, was zeigte, dass das Auto sehr schnell näher kam. Bald erkannte ich, dass es ein großer Van war. Da es nur eine einspurige Straße war, konnte ich ihm nicht aus dem Weg gehen. Ich dachte jedoch, dass er mich bei dieser Geschwindigkeit sicher überholen würde. Doch als er meinen Wagen erreichte, passte er seine Geschwindigkeit an und blieb hinter mir. Nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass er nicht vorhatte, mich zu überholen. So fuhren wir fast 10 Minuten lang weiter. Es war irgendwie beunruhigend. Nur wir beide auf der Straße und dieser riesige Van fuhr direkt hinter mir her. Es war auch kein normaler Abstand. Er war so nah, dass ich weder seine Stoßstange noch das Nummernschild im Spiegel sehen konnte. Vielleicht fühlte ich mich schnell unwohl, aber es kam eine Ausfahrt zu einer Tankstelle und ich entschied mich, abzubiegen, in der Hoffnung, dass er auf der Straße bleiben und ich etwas Abstand zwischen uns bringen könnte. Doch als ich die Ausfahrt nahm, blieb der Van direkt hinter mir. Ich fuhr zur Tankstelle und parkte an einer der Zapfsäulen, während der Van an der Säule hinter mir hielt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich einfach nicht, was los war. Ein Teil von mir dachte, dass das etwas Schlechtes war, aber ein anderer Teil dachte, ich würde überreagieren. Ich wusste, dass dies die einzige Tankstelle in den letzten 30 Minuten war, also war es nicht allzu unwahrscheinlich, dass sie ebenfalls tanken mussten. Bevor ich ausstieg, um meinen Tank zu füllen, schaltete ich den Motor aus und sah mich im Laden um. Ein Teil der Tankstelle war dunkel, mit einem geschlossenen Schild an der Tür. Ich schaute zu den Seiten, sah aber nichts außer dunkler Leere, keine Häuser, keine Gebäude, nur ein Feld, das mit Schnee bedeckt war, und eine einsame Straße, die hindurchführte. Ich blickte in meinen Spiegel und sah, wie ein Mann jetzt draußen neben dem Van stand und tankte. Also stieg ich aus und begann ebenfalls zu tanken. Während die Zahlen auf dem Gaszähler langsam stiegen, legte der Mann seinen Zapfhahn zurück und verschloss den Tankdeckel. Ich sah hinüber und beobachtete, wie er zum Heck des Vans ging, und dann hörte ich das laute Rasseln, als die hintere Tür geöffnet wurde. In diesem Moment, vielleicht war es ein Bauchgefühl oder eine Art Instinkt, wusste ich, dass ich hier weg musste. Ich zog den Zapfhahn aus meinem Auto und keine Sekunde später sprinteten 3 Männer von der Rückseite des Vans auf mich zu. Ich ließ den Zapfhahn auf den Boden fallen, sprang schnell in mein Auto und verriegelte die Türen gerade rechtzeitig, bevor einer der Männer den Griff ergriff und versuchte, ihn aufzureißen. Ich zitterte und versuchte, so schnell wie möglich den Motor zu starten. Alle 3 Männer gingen um das Auto herum, probierten jede Tür, aber liefen dann sofort zurück zu ihrem Van, bevor ich überhaupt losfahren konnte. Als ich es dann tat, sah ich, wie sie kurz darauf in die entgegengesetzte Richtung zurückfuhren, aus der wir gekommen waren. Ich informierte die Polizei über das, was passiert war, bekam aber nie einen Rückruf oder ein Update. Es war offensichtlich, dass sie versuchten, Menschen unter dem Schutz der Nacht auf der weiten, unbesiedelten Autobahn zu entführen. Was beängstigend war, war, wie selbstbewusst und, mangels eines besseren Wortes, professionell die ganze Aktion wirkte. Es schien, als hätten sie es schon viele Male zuvor getan. Was wäre passiert, wenn sie mich erwischt hätten? Ich weiß es nicht, aber ich bitte jeden, aus meinen Fehlern zu lernen, denn vielleicht habt ihr nicht so viel Glück wie ich. Ich lieferte eine Lastwagenladung an eine Firma an der Westküste, ausgehend von der Ostküste. Die Route quer durchs Land bin ich schon viele Male gefahren, da ich seit fast 20 Jahren als Lastwagenfahrer arbeite. Es ist immer das Gleiche, wenn ich eine dieser Fahrten mache. Gleiche Straßen, gleiche Raststätten, einfach alles gleich. In diesen 20 Jahren ist mir jedoch nie wirklich etwas Verrücktes passiert. Ich hatte ein paar seltsame Szenarien, aber die führten nie zu etwas Ernstem. Als ich also diese Route erneut fuhr, machte ich mir keine Sorgen. Es war einfach ein weiterer Arbeitstag. Etwa 20 Stunden nach Fahrtbeginn zog ein Sturm auf, der mein Tempo verlangsamte. Es war auch schon spät, also hielt ich bereits nach der nächsten Raststätte Ausschau, um dort zu schlafen. Doch während ich fuhr, erschien plötzlich ein Licht hinter mir. Die Straße, auf der ich fuhr, war flach und gerade, also hätte ich sie in meinem Rückspiegel kommen sehen müssen. Aber plötzlich waren sie direkt hinter mir. Vielleicht hatten sie einfach gerade erst ihre Lichter eingeschaltet. Ich wusste es nicht. Aber sie kamen sehr schnell näher und fuhren direkt bis an das Ende meines Anhängers heran. Ich behielt sie im Auge, bis sie so nah waren, dass sie komplett vom Anhänger verdeckt wurden. Alles, was ich sehen konnte, waren ihre Scheinwerfer, die sich im Heck reflektierten. Doch dann gingen ihre Lichter aus. Ich hielt meine Geschwindigkeit und versuchte weiterhin, in den Spiegeln zu erkennen, ob sie noch hinter mir waren. Aber ich konnte es nicht sehen. Dass jemand mitten in einem starken Sturm die Lichter ausschaltet, war schon verrückt. Und dass er mir so nah auffuhr, war ebenso verrückt. Zum Glück zeigte ein Schild an, dass die nächste Raststätte nur 5 Meilen entfernt war. Also wusste ich zumindest, dass ich bald von diesem seltsamen Ereignis wegkommen würde. Ich wollte nicht voreilige Schlüsse ziehen, nur wegen ein paar seltsamer Verhaltensweisen. Aber als LKW-Fahrer denkt man schnell an die Möglichkeit eines Raubversuchs, besonders wenn man nachts allein auf der Straße ist. Die restlichen 5 Meilen sah ich keine Anzeichen mehr von ihnen hinter mir. Ich war immer noch angespannt, weil ich ohnehin kaum etwas sehen konnte. Aber ich begann mich ein wenig zu beruhigen, als ich die Raststätte erreichte. Ich fuhr hinein und versuchte, in den Spiegeln zu überprüfen, ob sie mir gefolgt waren. Aber bei dem Regen und der schlechten Beleuchtung war es wirklich schwer zu erkennen. Die Raststätte war größtenteils leer, abgesehen von ein paar LKWs an den Zapfsäulen. Ich parkte abseits in der Mitte des Platzes. Nachdem ich eine Minute gewartet und einige meiner Sachen organisiert hatte, öffnete ich die Tür des LKWs und lehnte meinen Kopf hinaus, um entlang der Seite des Anhängers zu schauen. Innerhalb von Sekunden war ich vom Regen durchnässt, aber soweit ich erkennen konnte, war kein Auto hinter mir. Ich schloss die Tür und fühlte mich endlich etwas erleichtert. Ich griff nach meinem Kissen und meiner Decke auf der Beifahrerseite, verriegelte die Türen, schaltete den LKW aus und versuchte, ein wenig Schlaf zu bekommen. Der Regen, der auf das Metalldach prasselte, machte es leicht einzuschlafen, da er alle möglichen Geräusche anderer LKWs, die kamen und gingen, übertönte. Als ich jedoch aufwachte, hatte ich das Gefühl, nur ein paar Minuten geschlafen zu haben. Ich sah mich um und stellte fest, dass es immer noch dunkel war und der Sturm genauso schlimm war, wenn nicht sogar schlimmer. Doch bevor ich meine Spiegel überprüfen konnte, erschütterte ein lautes Klopfen den LKW. Meine Augen weiteten sich. Ich griff nach dem Türgriff und öffnete die Tür, um durch den Regen auf das Ende des Anhängers zu schauen. Ich konnte kaum die Umrisse eines Autos mit ausgeschalteten Scheinwerfern erkennen und 2 Männer bewegten sich davor herum. Erschrocken zögerte ich, auszusteigen und sie zur Rede zu stellen, und während ich in diesem Moment des Zögerns dort saß, schlug die Tür plötzlich gegen meinen Körper und drückte mich zurück in den Fahrersitz. Ein anderer Mann stand draußen und rief mir zu, ich solle sitzen bleiben, bevor er die Tür erneut zuschlug. Seine rechte Hand war in seine Kapuze gesteckt und mit zwei weiteren Männern hinter dem LKW war ich in keiner Position, irgendetwas zu versuchen. Ich konnte spüren, wie der LKW wackelte, während ich einfach auf meinem Platz blieb, mit dem Mann draußen, der jede meiner Bewegungen beobachtete. Er schaute nicht einmal für eine Sekunde weg. Das ging ein paar Minuten so, dann rannten sie zurück zu ihrem Auto und fuhren davon. Ich war immer noch geschockt und sah zu, wie ihr Auto auf die Straße verschwand. Ich rief die Polizei und gab einen Bericht ab, aber es kamen keine Informationen darüber, wer die Männer waren. Alles, was ich weiß, ist, dass ich wahrscheinlich nicht so glimpflich davongekommen wäre, wenn ich nicht so aufmerksam gewesen wäre. Im Jahr 2019 habe ich Lieferungen für eine Pizzeria in der Nähe meiner Schule gemacht. Ich arbeitete die meisten Tage nach der Uni, um mir mein Auto und meine Miete leisten zu können. Es war in keiner Hinsicht ein großartiger Job, aber er reichte aus, um mich durchs Studium zu bringen, ohne völlig pleite zu sein. Dieser Abend unterschied sich nicht von den meisten anderen. Zu Beginn stempelte ich um 18 Uhr ein, lieferte 3 Stunden lang Pizzen aus, machte dann eine Pause und begann um 21.30 Uhr erneut. Ich nahm die nächste Bestellung an und machte mich auf den Weg. Die Adresse sah nicht nach einem Wohnhaus aus und die Route, die mich dorthin führte, war nicht das, was ich erwartet hatte. Sie führte mich weiter aus der Stadt heraus, weg von den meisten Häusern und Geschäften und in ein Gewerbegebiet. Es war eine Gegend voller kleiner Bürogebäude und sonst nichts. Ich fuhr die Straße entlang und konnte kaum erkennen, welche Adressen die Gebäude hatten. Also folgte ich einfach den Anweisungen des GPS und hoffte, dass es mich auf den richtigen Parkplatz führen würde. Als ich abbog, fuhr ich durch einen ziemlich langen Parkplatz, bis ich vor dem Gebäude ankam und die Adresse lesen konnte. Sie stimmte mit der Adresse auf der Bestellung überein, aber etwas war seltsam. Der Parkplatz war komplett leer, nicht einmal die Straßenlaternen waren an, und im Bürogebäude gab es keine Anzeichen dafür, dass jemand darin war. Ich überprüfte die Adresse erneut und dachte, es müsse ein Fehler vorliegen, aber alles stimmte. Ich suchte sogar bei Google nach Orten in der Nähe mit derselben Adresse, aber nein, das war es. Ich stellte mein Auto ab, stieg aus und sah mich um, bevor ich zur Tür ging. Es war eine Glastür mit einer dunklen Tönung. Ich klopfte, trat dann einen Schritt zurück und wartete. Es dauerte nur einen Moment, bis die Tür geöffnet wurde. Es war ein mittelalter Mann, der sehr legere Kleidung trug und ein kleines Grinsen im Gesicht hatte. Plötzlich wurde er übermäßig aufgeregt und sagte, er sei froh, dass das Essen endlich angekommen sei, da alle hungrig seien. Ich schaute hinter ihn, sah aber niemanden, nur ein einziges Licht in der Mitte des Flurs. Ich ignorierte das und nannte ihm einfach den Gesamtbetrag. Er schien jedoch zu merken, wonach ich suchte, und erklärte schnell, dass alle anderen im Pausenraum im 3. Stock für eine Firmenfeier seien. Ich lächelte höflich, aber der Mann sprach mit einer überwältigenden Begeisterung. So sehr, dass es fast wirkte, als würde er es nur vorspielen. Er zog seine Brieftasche heraus und gab mir Bargeld für die Pizzen, zusammen mit einem 10 Dollar Trinkgeld. Während ich das Geld nahm, bat er mich jedoch um einen Gefallen. Er wollte, dass ich ihm helfe, die Pizzen in den 3. Stock zu bringen. Der Mann brachte mich in eine seltsame Lage. Nachdem ich das großzügige Trinkgeld bereits angenommen hatte, fühlte es sich nur richtig an, ihm zu helfen. Andererseits ist das Tragen von ein paar Pizzen nicht gerade schwer und es schien auch nicht wirklich notwendig zu sein. Er begann zu gehen, ohne dass ich geantwortet hatte, und drängte mich, ihm zu folgen, während er zu einer Tür ging, die zu einer Treppe führte. Ich folgte ihm in einigem Abstand in das Treppenhaus. Als ich eintrat, spürte ich jedoch einen kalten Luftzug und bemerkte, dass alle Lichter aus waren. Nur das kleine Licht aus dem Flur beleuchtete den Eingang zur Treppe. Der Mann begann, die Treppe hinaufzugehen, blieb aber stehen, als ihm auffiel, dass ich ihm nicht weiter folgte. Er machte eine humorvolle Bemerkung über die Lichter, aber sein Grinsen verschwand schnell, als er sah, dass ich nicht weiter mitgehen würde. Ohne zu zögern, stürmte er wütend die Treppe hinunter auf mich zu, mit Zorn in den Augen. Ich ließ die Pizzen auf den Boden fallen, rannte aus der Tür in den Flur und dann zum Ausgang, bevor ich zu meinem Auto sprintete. Ich sah, wie der Mann teilweise aus der Vordertür kam, bevor er wieder hineinging und sie zuschlug. Ich rief sofort die Polizei an, nachdem ich zu einem anderen Parkplatz gefahren war. Der Mann war jedoch verschwunden, als sie ankamen, und da er bar bezahlt hatte, gab es keine Möglichkeit herauszufinden, wer er wirklich war. Das Bürogebäude war leer und im dritten Stock war niemand. Es war offensichtlich nur eine Art Falle. Was er im dritten Stock für mich vorbereitet hatte, bleibt unbekannt und ich hoffe, dass niemand jemals herausfinden muss, was es war. Ich habe früher chinesisches Essen für ein lokales Restaurant ausgeliefert. Damals war ich ein Teenager in der Highschool und jeder Job, den ich bekam, war sowieso nur für ein Jahr oder zwei gedacht. Ich würde sagen, dieser Job war ziemlich typisch für die meisten Einstiegsjobs oder Jobs im Einzelhandel und in der Gastronomie. Einige Tage waren langsam und langweilig, andere hektisch und stressig. Als Lieferfahrer war ich jedoch immer dankbar, nicht im Laden arbeiten und mit einer Menge Kunden umgehen zu müssen. An diesem Abend begann meine Schicht um 18 Uhr. Es war ein Freitag, also hatte ich eine späte Schicht von 18 bis 00 Uhr. Kaum hatte ich eingestempelt, war ich 2 Stunden lang ohne Pause mit Lieferungen beschäftigt. Um 20 Uhr ließ der Andrang etwas nach, aber ich hatte noch ein paar Bestellungen abzuarbeiten, bevor ich meine Pause machen konnte. Also nahm ich 3 Bestellungen mit und machte mich daran, sie vor 21 Uhr auszuliefern. Die erste war nah, aber die anderen beiden lagen weiter draußen. Das war nichts Ungewöhnliches, da unsere Stadt nicht sehr dicht besiedelt war. Ich lieferte die 2. Bestellung aus und machte mich dann auf den Weg zum letzten Ziel. Es war 10 Minuten entfernt und auf dem Zettel stand, dass noch nicht bezahlt worden war. Während der Fahrt dachte ich nur an die Pause, die ich danach machen würde. 3 Stunden hin und her zu fahren, hatte mich mehr als gewöhnlich ermüdet. In dieser Nacht fuhr ich in das Viertel und folgte dem GPS, bis ich in einen abgelegenen Bereich gelangte, in dem sich die gesamte Atmosphäre schnell veränderte. Ich bog in eine schmale Straße mit rissigem Asphalt und Schlaglöchern ein. Auf beiden Seiten standen kaum sichtbare kleine Häuser, die von dichten Büschen und ungepflegten Rasenflächen überwuchert waren. Als das GPS mir sagte, dass ich angekommen war, hielt ich das Auto an, konnte aber kein Haus sehen. Ich schaltete das Fernlicht ein und konnte ganz schwach die Umrisse eines kleinen Hauses erkennen, das ziemlich weit von der Straße entfernt lag. Dann schaute ich auf das Gras, das dorthin führte, und bemerkte, dass es tatsächlich eine Einfahrt gab. Sie war nur von Ranken und hohem Gras überwuchert. Ich hätte sie nie gesehen, wenn ich das Haus nicht zuerst bemerkt hätte. Da ich wusste, dass ich dort nicht fahren konnte, stellte ich das Auto ab, nahm die Tüte und begann, die überwucherte Einfahrt entlang zu gehen. Ich konnte kaum glauben, wie schwierig es war, da durchzugehen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand seine Einfahrt so verkommen ließ. Als ich näher kam, konnte ich mehr vom Haus sehen. Es war sehr klein, fast wie ein Wohnwagen, und schien in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Einfahrt zu sein, mit Ranken, die über die Fenster wuchsen, und Büschen, die jeden Zentimeter des fast zerfallenen Hauses bedeckten. Als ich mich der Haustür näherte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich fühlte es in meinem Bauch und meinem Kopf, aber ich war nur ein Kind mit einem ersten Job, das Angst hatte, ihn zu verlieren. Also fühlte ich mich gezwungen, die Bestellung an diese Adresse zu liefern. Ich schob alle schlechten Gefühle beiseite und klopfte an die Tür. Sofort hörte ich Schritte, die sich der Tür näherten. Sie öffnete sich und enthüllte eine junge Frau dahinter. Zuerst, im schwachen Licht, sah sie sehr normal aus und ich fühlte eine enorme Erleichterung. Aber es dauerte nur ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, dass ihr normales Erscheinungsbild unheimlich fehl am Platz war, angesichts des Zustands des Hauses. Es konnte nicht sein, dass sie so gut gekleidet und gepflegt war. Während diese Gedanken durch meinen Kopf schossen, öffnete sie die Fliegengittertür und sagte in einem unheimlich ruhigen Ton: "Komm rein." Alles traf mich in diesem Moment, und ich stolperte ein paar Schritte zurück, entschied sofort, dass ich gehen musste. Ich drehte mich um und kaum hatte ich angefangen zu gehen, hörte ich einen dumpfen Schlag von der Seite des Hauses. Ich schaute hinüber und sah zwei Männer, die aus der Rückseite des Hauses liefen und durch die Büsche auf mich zurannten. Ich ließ alles fallen und begann zu rennen. Ich tat alles, um durch das dicke Gras und die Ranken zu kommen, aber gerade als ich das Ende der Einfahrt erreichte, stolperte ich und fiel zu Boden. Ich rappelte mich schnell auf, während ich ihre Schritte hörte, die immer näher kamen. Ich konnte mich nicht einmal umdrehen, sondern rannte direkt zu meinem Auto. Als ich es startete, blieben die Männer sofort stehen und rannten zurück, woher sie gekommen waren. Mit meinem ganzen Körper, der noch vom Adrenalin zitterte, wendete ich das Auto und fuhr davon. Natürlich informierte ich meinen Chef über das, was passiert war, und er drängte mich, die Polizei zu rufen und es zu melden. Ich war sehr erleichtert zu wissen, dass es ihm nicht um die Bestellung ging, sondern nur um meine Sicherheit. Rückblickend wäre es schrecklich gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Die Polizei interviewte mich und meinen Chef und führte eine Untersuchung durch, konnte aber letztendlich niemanden finden. Das Grundstück, auf dem ich war, gehörte tatsächlich dem Staat und das bei Betreten verboten Schild am Anfang der Straße war ausgehoben und ins hohe Gras geworfen worden. Ihre Absichten sind unbekannt, aber es scheint, dass die offensichtlichste Möglichkeit wahrscheinlich die Antwort ist. Ich hoffe nur, dass niemand sonst durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Und wenn doch, hoffe ich, dass Sie so viel Glück haben wie ich, davonzukommen. Ich hatte an diesem Abend etwas Zeit übrig und hatte früher am Tag ein paar Kaffee heruntergeschüttet. Also dachte ich, ich könnte diese Energie nutzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich war für DoorDash unterwegs und fuhr auf der Autobahn zu meiner nächsten Lieferung. Es war super spät, die Straßen waren leer und die Nacht war sehr friedlich. Im Grunde der Traum jedes Lieferfahrers. Während ich unterwegs war, begann mein Telefon zu vibrieren. Der Kunde rief mich an, aber bevor ich die Chance hatte, ranzugehen, legte er auf. Da es nur ein paar Sekunden lang geklingelt hatte, dachte ich, es sei ein Versehen gewesen. Aber falls nicht, wählte ich die Nummer zurück. Es klingelte eine Weile, aber niemand ging ran. Ich schüttelte den Kopf und vergaß es wieder, ohne weiter darüber nachzudenken. Ich fuhr von der Autobahn ab und in das Wohnviertel hinein. Es war eine ganz normale Straße mit durchschnittlichen Häusern. Als ich bei dem Haus ankam, für das die Lieferung bestimmt war, parkte ich direkt in der Einfahrt und ging zur Veranda. Als ich die Tasche abstellte, bemerkte ich, dass die Haustür einen Spalt offen stand. Ich wusste nicht, ob das so für mich gedacht war, also klopfte ich leicht an die Tür und rief, dass ich ihr Essen bringe. Sobald ich das tat, hörte ich ein etwas verstörendes Geräusch aus dem Flur. Es war ein gedämpftes Klopfen, das fast mein Klopfen nachahmte, als würde jemand an eine Tür schlagen. Ein bisschen erschrocken öffnete ich die Haustür weiter und rief erneut. Ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte, also wiederholte ich einfach, dass ich ihr Essen bringe. Ein paar ruhige Momente vergingen, dann hörte ich, wie sich eine Tür am Ende des Hauses öffnete und ein Mann kam um die Ecke. Er sah gestresst und genervt aus, aber ich konnte nicht sagen, ob es wegen mir war oder wegen etwas anderem. Der Mann ging den Flur entlang direkt auf mich zu, ohne ein Wort zu sagen, während er nach der Tasche griff. Aber genau in diesem Moment hörte ich das Klopfen wieder aus dem Flur. Ich blickte verwirrt an ihm vorbei und er drehte sich ebenfalls um und schaute in die Richtung, bevor er schnell wieder zu mir blickte. Es war offensichtlich, dass er erkannte, dass ich es auch gehört hatte. »Ist alles in Ordnung?«, fragte ich vorsichtig. Das Geräusch hallte wieder durch die Wände und der Mann starrte mich nur an, als ob er überlegte, was er tun sollte. »Warum bringen Sie das Essen nicht einfach rein?«, sagte er fast in einem fordernden Ton. Nervös nahm ich die Tasche in die Hand, realisierte aber schnell, wie furchtbar diese Idee war. Ich fühlte mich bedroht, als ob ich ihm folgen müsste, aber ich hatte auch das Gefühl, dass wenn ich es tat, ich nicht mehr heil aus dem Haus kommen würde. In meinem Zögern zeigte der Mann ein noch genervteres Gesicht, fast wütend. Dann griff er nach der Tasche, riss sie mir aus den Händen und schlug die Tür vor meiner Nase zu. Fassungslos stand ich da und hörte, wie seine Schritte den Flur entlang gingen und das Klopfen aufhörte. Ich konnte nichts weiter tun, also eilte ich von der Veranda zurück zu meinem Auto. Ich beendete meine DoorDash-Schicht nach dieser Lieferung und entschied mich, die wirklich verstörende Situation der Polizei zu melden. Ich glaube, was mich letztendlich dazu brachte, es zu melden, war die Tatsache, dass der Mann versucht hatte, mich dazu zu bringen, in sein Haus zu gehen. Wäre das nicht passiert, hätte ich vielleicht gedacht, dass es nicht genug Beweise gab, um etwas zu tun. Leider informierte mich die Polizei ein paar Stunden später, dass der Mann behauptet hatte, niemand sei im Haus gewesen und ihre Bitte, sein Haus zu durchsuchen, ablehnte. An diesem Punkt blieb nichts anderes übrig, als zu spekulieren. Ich glaube, dass dort etwas wirklich Schreckliches vor sich ging und dass er möglicherweise bereit war, dasselbe mit mir zu tun. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals sicher wissen werden, was passiert ist. Ich war auf dem Heimweg von einem Freund, der eine Stunde entfernt wohnt. Wir haben die Zeit aus den Augen verloren, sodass ich erst gegen 2 Uhr morgens losfuhr. Ich war wirklich müde und die Fahrt war ziemlich langweilig. Der größte Teil des Weges bestand aus einer langen, geraden Straße, auf der scheinbar kein einziges anderes Auto unterwegs war. In den ersten 20 Minuten starrte ich einfach nur auf den endlosen Asphalt vor mir und versuchte, meine Augen offen zu halten. Doch dann erleuchteten meine Scheinwerfer plötzlich etwas auf der Straße weit vor mir. Zuerst konnte ich nicht erkennen, was es war, aber als ich näher kam, musste ich langsamer werden und schließlich anhalten. Da stand ein Sattelschlepper mitten auf der Straße, blockierte beide Fahrspuren. Ich saß da ein paar Sekunden und hatte keine Ahnung, was ich da sah. Zu diesem Zeitpunkt der Strecke waren wir mindestens 30 Minuten von der nächsten Stadt entfernt und hier draußen gab es nichts. Der einzige Grund, warum jemand hier anhalten würde, wäre ein Notfall. Ich schaute auf die rechte Seite des Trucks und es sah so aus, als könnte dort genug Platz sein, um den Anhänger herumzukommen. Aber da war ein steiler Abhang neben der Straße, auf dem das Fahren wirklich riskant gewesen wäre. Auf der anderen Seite des Trucks standen die Bäume zu dicht beieinander, um hindurchzufahren. Nachdem ich eine ganze Minute dort war, dachte ich, das musste ein Notfall sein und meine beste und vielleicht einzige Option war, nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Ich stieg aus meinem Auto und ging nach vorne zum Anhänger. Ich erinnere mich daran, wie still es draußen war, als ob die Nacht vollkommen leer und ruhig war. Als ich vorne ankam, bemerkte ich, dass das Licht in der Fahrerkabine eingeschaltet war. Ich ging zur Tür und klopfte leicht an, rief und fragte, ob alles in Ordnung sei. Das Fenster war viel zu hoch, um hindurchzusehen, also konnte ich von unten nichts erkennen. Nach ein paar Sekunden gab es immer noch keine Antwort. Ich rief noch einmal, aber ich hörte nicht einmal das Geräusch von Bewegung im Inneren. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass hier etwas ernsthaft nicht stimmte. Ich schaute die Straße vor mir hinunter, dann zurück auf die Straße, von der ich gekommen war, und sah nichts außer Nebel in der Ferne. Das erinnerte mich nur daran, wie weit weg ich von allen anderen war. Ich packte die Seite der Tür und zog mich auf die Stufen, dann schaute ich durch das Fenster hinein. Drinnen lag überall verstreutes Zeug herum, fast so, als hätte der Truck einen Unfall gehabt oder etwas Ähnliches. Die ganze Kabine war ein totales Chaos, aber niemand war drin. Dann bemerkte ich, dass die Tür auf der anderen Seite weit offen stand. Ich trat zurück auf die Straße und begann, um den Truck herumzugehen, um die offene Tür zu untersuchen. Doch ich blieb wie angewurzelt stehen, als ich einen Mann im Wald sah, der den Hügel hinaufging. Er war groß, hatte schulterlanges Haar und ein sehr verwahrlostes Aussehen. »Hey Mann, ist alles in Ordnung?« Der Mann schaute mich nicht an, sondern ging weiter vom Wald hinauf auf die Straße. Im schwachen Licht meiner Scheinwerfer sah ich dunkle rote Flecken überall auf seiner Kleidung und sein Gesicht war mit Schmutz und Dreck bedeckt, Da ich dachte, er sei offensichtlich nicht in Ordnung, bot ich ihm meine Hilfe an. Aber er reagierte weiterhin nicht. Das war, bis ich sagte, dass ich für ihn den Notruf rufen könnte. Er blieb sofort stehen und warf mir einen Blick zu, der ein paar lange Sekunden lang anhielt. »Mir geht es gut«, sagte er mit einer tiefen, bedrohlichen Stimme. Ich hörte auf zu reden und beobachtete, wie er in den Truck stieg. Dann rannte ich zu meinem Auto zurück, als der Truck anfing loszufahren. Ich drehte mich um und fuhr direkt zurück zum Haus meines Freundes, wo ich den Notruf wählte und alle Details weitergab, an die ich mich erinnern konnte. Wenig überraschend ging der Fall nicht weiter. Was auf dieser Straße passiert ist, bleibt ein Rätsel. Eines, das mich immer noch erschreckt. Die Art und Weise, wie der Truck angehalten wurde, quer auf der Straße mit der chaotischen Kabine, lässt mich denken, dass etwas oder jemand ihn zum Anhalten gezwungen hat. Was danach passierte, ist Spekulation, aber der Mann, den ich sah, war wahrscheinlich nicht der ursprüngliche Fahrer des Trucks. Und ich denke, wir können alle ahnen, was wahrscheinlich im Wald unterhalb der Straße passiert ist. Ich arbeitete für meinen Vater in seinem kleinen Bauunternehmen. Er betreibt ein Lager und eine Werkstatt voller Materialien und verwaltet außerdem die Baustellen, auf denen die Arbeiter tätig sind. Da ich zu der Zeit erst 17 war, bestand meine Aufgabe im Grunde darin, der Mädchen für alles Junge zu sein. Ich brachte Materialien hin und her und holte alles, was je nach Job benötigt wurde. Manche Materialien mussten vor den Arbeitern vor Ort sein, damit sie gleich morgens mit der Arbeit beginnen konnten. Deshalb musste ich manchmal, besonders in arbeitsreichen Wochen, sehr früh anfangen, gegen 2 oder 3 Uhr morgens, um alles rechtzeitig ausliefern zu können. Natürlich war das nur im Sommer, wenn ich keine Schule hatte, also hatte ich keine Ausrede, um nicht arbeiten zu können. Ich mochte es, die Lieferungen früh zu machen, weil es ruhig war und ich niemanden hatte, der mir Anweisungen gab. An diesem Tag kam ich um 3 Uhr morgens im Lager an, lud die Materialien auf und machte mich auf den Weg zur Baustelle. Es war ein Reparaturauftrag an einem alten, vielleicht sogar verlassenen Gebäude am Stadtrand. Als ich dort ankam, sah ich einen Truck, der direkt davor geparkt war. Die Lichter waren aus und es sah nicht so aus, als wäre jemand in der Nähe. Es war viel zu früh, als dass jemand arbeiten könnte, also hatte ich nicht damit gerechnet, hier Autos zu sehen. Ich parkte und stieg aus, ging zum Truck und sah, dass es sich auch nicht um ein Firmenfahrzeug handelte. Die Fenster waren getönt und ich konnte nicht hineinschauen. Ich drehte mich zum Gebäude und versuchte zu sehen, ob jemand dort war. Ich rief laut, ob jemand da sei, bekam aber keine Antwort. Etwas verunsichert holte ich mein Telefon heraus und rief meinen Vater an. Es klingelte eine Minute lang, dann sprang die Mailbox an. Da ich dachte, dass es wahrscheinlich nur der persönliche Truck eines Arbeiters war, den er dort abgestellt hatte, ging ich zurück zu meinem Wagen und begann, die Materialien abzuladen. Das dauerte etwa eine Stunde. Dann stieg ich wieder ein und fuhr los. Als ich das Gelände verließ, sah ich plötzlich im Rückspiegel, wie die Lichter des Trucks angingen. Ich trat fast auf die Bremse und hielt am Straßenrand an, um zu beobachten, wie der Truck rückwärts ausparkte. Es war also die ganze Zeit jemand darin gewesen. Das ließ mich sicher sein, dass es kein Arbeiter sein konnte, denn er hätte mir definitiv geantwortet. Ich blieb stehen und beobachtete, wie der Truck aus der Parkzone auf die Straße fuhr. Ich griff nach meinem Telefon und wählte schnell die Nummer meines Vaters erneut. Während ich wartete, dass er abnahm, bemerkte ich, dass der Truck direkt neben mir angehalten hatte. Ich starrte auf das Fenster und wusste, dass jemand dahinter wahrscheinlich zurückstarrte. Ich warf mein Telefon auf den Sitz und begann nach vorne zu fahren, aber der Truck passte sich schnell meiner Geschwindigkeit an und blockierte mich daran, wieder auf die Straße zu kommen. Es gab keinen anderen Weg für mich. Zu meiner Linken waren Bäume und zu meiner Rechten war dieser Truck, der meinen Weg blockierte. Ich geriet in Panik, legte den Rückwärtsgang ein und versuchte zurückzusetzen. Der Truck tat dasselbe, bis er die Seite meines Autos anstieß, was mich die Kontrolle verlieren ließ. Ich rutschte von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Truck hielt schnell am oberen Ende der Straße, als ob jemand aussteigen wollte. Aber dann gingen plötzlich die Bremslichter aus und er fuhr wieder los. Keine 20 Sekunden später hielt ein anderes Auto am Straßenrand an und ein Mann stieg aus und rannte zu mir, um zu fragen, ob es mir gut gehe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer er war, aber es war einer der Arbeiter, der gerade zur Baustelle kam. Er hatte nur das Ende dessen gesehen, was passiert war, sagte aber, dass er den Truck als Samuels erkannte, ein Arbeiter, den mein Vater vor ein paar Monaten eingestellt hatte. Wie sich herausstellte, fehlten eine Menge Werkzeuge und Materialien von der Baustelle, im Wert von fast $10,000. Und das nur in dieser Nacht. Es ist gut möglich, dass Samuel über Monate hinweg langsam Dinge gestohlen hatte. Ich denke, was in dieser Nacht passiert ist, war, dass Samuel dachte, dass ich, wenn ich seinen Truck gesehen hatte, den Diebstahl auf ihn zurückführen könnte und er erwischt werden würde. Also versuchte er, mich aufzuhalten. Ich weiß nicht, was er mit mir gemacht hätte, aber da ich der einzige Zeuge war, wäre es wahrscheinlich gewesen, dass er nicht erwischt worden wäre, solange ich nie wieder gesehen worden wäre. Leider führten sein Name und alle anderen Informationen zu nichts, und es war wahrscheinlich, dass er entweder ein illegaler Einwanderer oder ein Krimineller war, der sich gefälschte oder gestohlene Ausweisdokumente und Arbeitsunterlagen besorgt hatte. Ich hätte nie erwartet, dass so etwas jemals passieren würde, aber zumindest ist es wirklich unwahrscheinlich, dass ich diesen Mann jemals wiedersehen werde. Ich bin LKW-Fahrer für ein lokales Lebensmittelgeschäft in unserer Stadt. Das bedeutet, dass ich in einem Radius von etwa 50 Meilen bleibe und jeden Tag zwischen dem Lager und mehreren Filialen hin und her fahre, um Paletten mit Lebensmitteln zu liefern. Ich muss keine Fahrten machen, die länger als 2 Stunden dauern, sodass ich jede Nacht zu einer vernünftigen Zeit nach Hause komme und in meinem eigenen Bett schlafen kann, anstatt wie die meisten Fernfahrer an einem Rastplatz übernachten zu müssen. An diesem Tag war alles ziemlich durchschnittlich. Ich fuhr zwischen ein paar Filialen hin und her und lieferte die Paletten aus. Ich kam gegen 21 Uhr an meinem letzten Lieferort an. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sie den Anhänger entladen hatten, und dann konnte ich zurück ins Lager fahren und Feierabend machen. Das war immer die längste Fahrt, da sich das Lager am Stadtrand, weit weg von allem, befand. Eine Stunde nach Fahrtbeginn, etwa 15 Minuten vor dem Lager, hielt ich an einer Tankstelle, um zu tanken, da ich wohl schon viel zu lange auf Reserve gefahren war. Ich fuhr in den Dieselbereich und startete die Zapfsäule, während ich mich gegen den LKW lehnte und wartete. Auf der anderen Seite der Tankstelle sah ich eine Gruppe, die draußen neben einem geparkten Pickup-Truck stand. Sie waren die einzigen dort, aber sie schauten immer wieder zu mir und meinem LKW herüber. Es war seltsam, aber ich dachte, sie würden wahrscheinlich einfach nur warten, bis ich weg war, um etwas Dummes zu machen, ohne dass jemand zuschaut. Sobald mein LKW vollgetankt war, stellte ich die Zapfpistole zurück, stieg ein und fuhr los. Während ich das tat, stieg die Gruppe in ihren Pickup und fuhr ebenfalls los, direkt hinter mir her. Jetzt war es definitiv mehr als nur seltsam. Ich wusste immer noch nicht genau, was sie vorhatten, aber sie versuchten nicht einmal, es zu verbergen. Über die nächste Meile, während wir weiter in Richtung Stadtrand fuhren, schwankten sie hinter mir hin und her, fuhren mal in die Spur, mal heraus und hielten keine konstante Geschwindigkeit. Ich nahm mein Telefon von der Halterung und rief die Polizei an, um die Gruppe wegen rücksichtslosen und möglicherweise betrunkenen Fahrens zu melden. In einem riesigen Sattelschlepper fühlte ich mich nicht unsicher, aber ich war mehr besorgt um andere, die vielleicht auf der Straße unterwegs waren. Nach ein paar weiteren Minuten schwenkten sie jedoch in die Spur neben mir und beschleunigten, bis sie direkt auf Höhe meines Fensters waren. Ich schaute hinunter und sah ein paar Typen, die mich ansahen und etwas zu den anderen sagten. Dann beschleunigten sie erneut und traten die Bremse direkt vor mir durch. Ich hatte keine andere Wahl, als ebenfalls zu bremsen, und hielt gerade noch rechtzeitig, um nicht auf sie aufzufahren. Sobald ich zum Stehen kam, schwangen alle Türen ihres Pickups auf und vier von ihnen rannten auf beiden Seiten meines LKWs zu und versuchten, die Türen zu öffnen und einzusteigen. Ich legte sofort den Rückwärtsgang ein, um etwas Abstand zwischen uns zu bringen, bevor ich wieder in den Vorwärtsgang schaltete. Meine einzigen Optionen waren, entweder das Risiko einzugehen, von der Straße abzukommen, was dazu führen könnte, dass mein Anhänger umkippt, oder direkt durch ihren Pickup zu fahren. Offensichtlich entschied ich mich, direkt durch ihren Truck zu fahren. Alle vier rannten von der Straße weg, gerade bevor ich ihn traf, und nach 30 Sekunden war ich längst verschwunden. Als ich im Lager ankam, waren die Polizisten bereits vor Ort an der Stelle, wo alles passiert war. Sie fanden den Pickup am Straßenrand und alle vier Männer daneben. Laut den Beamten waren sie alle betrunken, aber nicht bereit, zu kooperieren oder zu erklären, was sie taten. Was auch immer sie vorhatten, es war ziemlich beängstigend, vier betrunkene und aggressive Männer zu haben, die versuchten, in meinen LKW einzubrechen. Obwohl alles so schnell ging und es vielleicht nicht so schlimm wirkt, denke ich, dass es leicht hätte eskalieren können, wenn ich nicht so schnell gehandelt hätte. Aber es gibt wirklich keine Möglichkeit, sicher zu wissen, was hätte passieren können. Ich habe ein paar Jahre lang bei Papa John's gearbeitet, gegen Ende der Highschool und am Anfang des Colleges. Ich lieferte Pizzen aus und half manchmal mit Putzen und ähnlichen Aufgaben, weil ich Nachtschichten hatte. Das war meine normale Schicht, von 16. bis 21. Uhr an einem ruhigen Wochentag. Gegen 22. Uhr bekamen wir keine Bestellungen mehr, also begannen wir zu putzen und uns auf das Schließen vorzubereiten, damit wir pünktlich um 23 Uhr gehen konnten. Aber um 22.40 Uhr klingelte das Telefon im Laden. Mein Manager nahm ab und vom Hören her wusste ich, dass jemand eine Bestellung aufgab. Obwohl meine Schicht in 15 Minuten endete, musste ich die Bestellung noch ausliefern, was mich sichtlich ärgerte. Ich wartete, bis die Pizza fertig war und fuhr dann kurz vor 23 Uhr los. Die Adresse war nicht weit entfernt, ich glaube weniger als 10 Minuten. Aber als ich ankam, war ich ein wenig verwirrt. Es gab eine lange Einfahrt, die in die Bäume führte, aber ich konnte kein Haus oder Licht am Ende sehen. Ich schaute noch einmal auf die Karte, zoomte hinein und sah, dass dort ein Haus war. Es lag einfach sehr weit hinten. Ich bog in die Einfahrt ein und schaltete das Fernlicht ein. Nach dem ersten Teil, der an die Hauptstraße anschloss, wurde es zu einem Schotterweg, der ehrlich gesagt schwer zu befahren war, weil er schmal war und die Bäume sehr nah an den Seiten standen. Schließlich öffnete sich die Straße etwas und quer über ein kleines Feld stand ein altes Holzhaus. Es war zu groß, um eine Hütte zu sein, aber es hatte definitiv diesen mitten im Wald Hütten-Vibe. Es gab keinen wirklichen Parkplatz, also hielt ich einfach auf dem Schotter an und stieg aus. Ein paar der Außenlichter waren an, aber sie waren nicht sehr hell und die meisten Wälder rundherum waren komplett dunkel. Ich ging zur Tür in der Hoffnung, das schnell hinter mich zu bringen, weil ich ein mulmiges Gefühl bei diesem Ort hatte. Als ich zur Veranda kam und gerade klopfen wollte, hörte ich etwas hinter mir. Das Geräusch von Blättern, die in den Wäldern in der Nähe der Schottereinfahrt knackten, von der ich gerade gekommen war. Ich schaute eine Sekunde lang dorthin, aber es war zu dunkel, um etwas zu sehen, also drehte ich mich zurück und klopfte an die Tür. Während ich wartete, schaute ich zurück zu meinem Auto und wünschte, ich hätte die Schlüssel im Zündschloss gelassen, damit die Scheinwerfer anblieben. Selbst von der Veranda aus war es schwer, mehr als nur einen schwachen Lichtschein von den Plastikreflektoren zu sehen. Der Rest des Autos war nicht sichtbar, verschluckt von der schwachen Beleuchtung des Hauses. Ich hörte Schritte im Inneren, dann öffnete sich die Tür. Es war ein alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und glasigen Augen. "Ich habe eine Pizzabestellung von Papa John's für Sie", sagte ich und hielt die Box hoch. Es gab eine kurze Pause, bevor der Mann langsam die Hand ausstreckte und sie nahm, dabei die ganze Zeit Blickkontakt mit mir hielt. Er stellte die Pizza auf einen Tisch neben sich und holte seine Brieftasche heraus, zählte langsam etwas Bargeld ab Dann hörte ich es wieder. Blätter, die hinter mir knackten. Ich schaute über meine Schulter in Richtung meines Autos, woher das Geräusch kam. Aber gerade als ich dachte, ich hätte etwas gesehen, packte der Mann meine Schulter. »Das ist für Sie«, sagte er und hielt mir etwas Bargeld hin. Ich nahm es, drehte mich schnell wieder zu meinem Auto um, sah aber nichts. Ein paar Sekunden später erschreckte mich das Geräusch, als der Mann die Tür hinter mir zuknallte. Ich verließ die Veranda, holte mein Telefon heraus und schaltete die Taschenlampe ein. Dann eilte ich zu meinem Auto, leuchtete in alle Richtungen, sah aber nichts. Ich stieg ein, wendete und fuhr los. Natürlich blieb dieses unheimliche Gefühl während der gesamten Fahrt zurück, und nachdem ich ausgestempelt hatte, machte ich einen kurzen Rundgang um mein Auto. Alles sah größtenteils in Ordnung aus, aber als ich genauer hinschaute, bemerkte ich einige Kratzer in der Nähe des Türgriffs auf der Beifahrerseite, die mir vorher nicht aufgefallen waren. Ich konnte nichts verifizieren und selbst wenn ich es könnte, glaube ich nicht, dass ich wirklich etwas hätte tun können. Aber ich denke, jemand war dort draußen im Wald und versuchte unbemerkt in mein Auto zu gelangen. Vielleicht war das alles nur eine Falle. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn sie es geschafft hätten, gibt es eine Chance, dass sie sich auf dem Rücksitz versteckt hätten und auf mich gewartet hätten. Was danach passiert wäre, ist besser unbekannt geblieben.